liebe Reisende, ich begrüße euch in der Bibliothek zur Hindersaat. Mein Name ist Nikolaus Klammer. Ich begleite euch in die fantastische Welt meines literarischen Podcasts Brautschau – Zeit muss enden. Seid mir willkommen zur zweiten Season, in der ich euch die Fortsetzung meines Romanes Karakova vorlesen will. Dies ist der vierte Teil des achten Kapitels Alis Märchen von der tapferen Lakshmi. Der verlogene Unsterbliche hatte ihr zwar einen Schatz versprochen, wenn sie für ihn in den Vorraum eindrang, aber er traute ihr nicht so weit, als dass er sie von all ihren Fesseln befreit hätte. Er nahm ihr nur die Fußstricke ab und achtete dabei darauf, außerhalb der Reichweite ihrer Beine zu bleiben. »Steh auf«, sagte Eskir, »und gehe zurück zur Wand.« Er hielt jetzt eine kleine Pistole in der Hand und zielte mit ihr auf Lakshmi. Obwohl solche Vorgängerwaffen in Karukora verpönt waren und nach dem Gesetz der weisen Namenlosen nur von den höchsten Rängen der Treuwacht getragen werden durften, erkannte das Mädchen den ungewöhnlich geformten Gegenstand sofort und sie beeilte sich, der Aufforderung nachzukommen. »So hast du recht. Meine Waffe mag zwar uralt und auch rostig sein, aber sie wurde von mir immer gepflegt, geölt und ist vollkommen funktionstüchtig. Auf diese Entfernung kann ich überhaupt nicht vorbeischießen.« Ohne Lakshmi aus den Augen zu lassen, beugte sich Eskir herab und kehrte mit seiner freien Hand den Wüstensand am Boden zur Seite. An dieser Stelle kam ein Bügelgriff zum Vorschein, den er ergriff und an dem er mit sichtbarer Anstrengung zog. Und tatsächlich gelang es ihm, eine etwa 3x3 Fuß große Bodenplatte zu lockern und sie mit einem letzten Kraftakt zur Seite zu schieben. Lakshmi trat neugierig einen Schritt nach vorne und spähte in das dunkle Loch, das sich nun unter ihr auftat. Der quadratische Schacht war nicht sehr tief, und der Boden, der vielleicht 2 Manneslängen unter ihr lag, war mit flaschengrünen, im von oben herabfallenden Licht schillernden Fliesen ausgelegt. Alles dort unten wirkte sauber, wie erst kürzlich geputzt. Das Erstaunlichste aber war, dass es unten auf dem Grund so kalt sein musste, als befinde sich dort ein Eiskeller. Die eisige Luft dampfte aus der Öffnung. Lakshmi hielt fasziniert ihre gefesselten Hände in den kalten Hauch. »Du bist hoffentlich nicht abergläubisch. Da unten befindet sich kein Eingang in Inets gefrorene Hölle, sondern ein Netz von Gängen, die in den geheimen Kommandoräume einer der Golem-Armeen führt, die auf der Oberfläche ihren Krieg ausfechten. Wenn es dir gelingt, dort Einschuss schleichen, ist es möglich, einen der Gegner einfach auszuschalten und damit die ewige Schlacht zu beenden, weil ihr Gleichgewicht der Kräfte zerstört ist. Es gibt im Vorraum einen großen schwarzen Tisch, der bei der leisesten Berührung Bilder und Landkarten zeigt und mit dem du reden kannst. In diesem Tisch ist ein mächtiger Daimon eingesperrt, einer der Sorte, die ihr in Karakoro Djinn nennt. Aber du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Er wird dir zu Diensten sein und dir jede Frage beantworten, die du ihm stellst. Er weiß, wo sich der Stab der Macht befindet. Das ist der Gegenstand, den ich brauche und den du mir beschaffen sollst. Wenn er erst einmal in meinem Besitz ist, kann ich die ewige Schlacht ohne Probleme beenden. Und nicht nur das, dieser Stab hat die Macht, die tote Wüste wieder zum Blühen zu bringen. Mit ihm kann ich Krankheiten heilen und vieles Gutes tun. Der Djinn des Tisches wird dir auch die Karte geben, die den Weg aufzeigt, der in den Tag führt, sagte Eskir und stellte sich auf die andere Seite des Eingangs. Lakshmi runzelte die Stirn. Es verlockte sie zwar, die Geheimnisse des Untergrunds zu erforschen, aber ihr blieben noch einige Fragen. »Ein Djinn, so habe ich gelernt, ist immer böse, hinterhältig und will dem Menschen, dem er gehorchen muss, übel, weil er neidisch ist, dass dieser im Gegensatz zu ihm eine Seele hat. Er wird jedes Wort verdrehen und jeder Wunsch, den er erfüllt, verwandelt sich unter seiner Hand in eine Plage, die man besser nicht herbeigesehnt hätte.« »Das gilt wohl auch für den Djinn im Vorraum, denke ich. Er ist ein ausgesprochen niederträchtiger Geist, denn er gehorchte einmal meinen bösen Feinden. Doch heute sind die Männer, die ihm Befehle gaben, außer ihrem unsterblichen General, der sich jedoch meines Wissens südlich von Niaroma aufhält, nur noch Staub und ein verlorenes Flüstern, das außer mir niemand mehr hören kann. Aber der Djinn kämpft in ihrem Namen weiter, seinen Krieg gegen die eisernen Soldaten seiner Gegner, die bis auf mich ebenfalls seit 1000 Jahren tot sind. Es ist nun wirklich an der Zeit, die Schlacht zu beenden und der Wüste ihren Frieden zurückzubringen. Doch dazu brauche ich eben alle Stäbe der Macht. Es sind ihre 5. Einen besitze ich bereits, der zweite ist hier im Vorum, einer befindet sich in Nia Roma und einer irgendwo in Italmar, wenn sich meine Zuträger nicht irren. Fordere vom Djinn des Vorums diesen Stab, er wird ihn dir aushändigen müssen. Du darfst aber auf keinen Fall erwähnen, dass ich dich nach ihm geschickt habe. Eschkir macht eine nachdenkliche Pause. Ich sage es dir noch einmal. Du musst keine Furcht vor diesem Djinn im Tisch und seinen Wächtergolemen vor der Tür haben. Ich kenne das Zauberwort, das sie besänftigt. Sprichst du es aus, werden sie besänftigt und dir ohne Widerrede gehorchen. Nur mein Name darf niemals fallen, sonst kommst du nicht lebend von dort unten heraus. Der seltsame Unsterbliche verriet Lakshmi dieses Wort, das für sie wie sinnloses Geplapper aus dem Mund eines kleinen Kindes klang, aber leider nicht von ihr in ihren Schriften überliefert wurde. Eschkir zwang sie, dieses Wort so lange zu wiederholen, bis er zufrieden mit ihrer Aussprache und ihrer Artikulation der schwierigen und vokalreichen Laute war. Endlich nickte Lakshmi und willigte in den Handel ein. Ihr war zwar, als hätte sie eine wichtige Frage vergessen und Eschkir würde weiterhin einiges für sich behalten, aber das war wohl, falls er die Wahrheit über seine Vergangenheit gesagt hatte, nicht weiter verwunderlich. Sie schloss die Augen, als müsse sie überlegen, ob sie auf den mit einer gezückten Pistole erzwungenen Handel eingehen sollte. Aber sie hatte sich längst entschieden und genoss am Rand des Schachtes stehend die Luft, die unvermindert kalt emporstieg und bei ihr eine Gänsehaut erzeugte. Allein wegen dieses atemberaubenden, bisher nur selten erlebten Gefühls hatte sich die strapazenreiche Wanderung durch die Wüste für sie gelohnt. Nun konnte es ihr vielleicht noch gelingen, eine Karte zu ergattern, die Wanderer ins legendäre Paradies führte und diese zurück zu ihrem kranken Vater bringen. Sie wird ihn unverzüglich zur glücklichen Stadt bringen, damit er wieder gesund wurde. Die Legenden sagten doch, dass dort alle Krankheiten heilten und Alte wieder jung wurden. Und dann gab es da auch noch diesen Stab der Macht, dem Eschkir ähnliche Wunderdinge unterstellte. Vielleicht konnte sie ihn ja für sich selbst behalten. Nimm meine Fesseln ab, Zauberer. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen, stimmte sie zu. Kurze Zeit später und einige Fuß tiefer unter der Erde war die Gänsehaut an den Armen und im Rücken nichts Besonderes mehr und Lakshmi fragte sich zähneklappernd und schlotternd, was ihr daran überhaupt gefallen hatte. Sie hätte jetzt einiges für einen wärmenden Umhang oder zumindest für geschlossene Schuhe gegeben. Trotzdem eilte sie entschlossen den sich vor ihr aufhellenden, aber nichtsdestotrotz bitterkalten Gang hinunter, zu dem sie Eschkir an einem Seil hinabgelassen hatte, nachdem er ihr ein Papier überreichte, auf dem er den Weg aufgezeichnet hatte, den sie gehen sollte. Er würde sie einige Meilen weiter östlich zu Füßen der ewigen Schlacht zu dem Vorum seiner Gegner führen. Sie dürfe dabei auf keinen Fall von der groben Skizze abweichen, sonst würde sie sich hoffnungslos in dem Gängelabyrinth hier unten verirren. In der Zentrale des Feindes gab es viele Stellen, an denen ihr Leben in Gefahr war, wo heimtückische Fallen lauerten, es gäbe Räume ohne oder mit vergiftigter Luft, böse Goleme, die alles töteten, das sich bewegte, messerscharfe Drähte, dünn wie Spinnweben, die durch Fleisch und Knochen glitten wie ein heißes Messer durch Schweinefett. Dazu kamen viele weitere Bedrohungen, die auch Eschkir nicht so genau kannte. Er hatte Jahrzehnte seines Lebens damit verbracht, diese Skizze der weitläufigen Kasematten anzufertigen, die Lakshmi nun, ohne sich größeren Gefahren auszusetzen, zum Vorum führen sollte. Nur was in unmittelbarer Nähe dieses Raumes war, wusste der Unsterbliche nicht, denn dorthin hatte er nie vordringen können. Hier würde sich Lakshmi auf ihre Gewandtheit und ihren Instinkt verlassen müssen. Doch im Augenblick befand sie sich noch in relativer Sicherheit und bestaute den Raureif an den Wänden, eine Erscheinung, die ihr bisher dahin vollkommen unbekannt gewesen war. Es konnte zwar auch nachts in der Wüste empfindlich kalt werden, aber die Luft war hier so trocken, dass ihr dieses Phänomen noch nie begegnet war. Ab und an drückte sie ihre flache Hand gegen die beschlagenen Wände und bestaunte die Abdrücke, die sie dabei hinterließ und die Taubheit, die dadurch in ihren Fingerspitzen entstand. »Vielleicht gibt es hier unten sogar Schnee«, dachte sie, »den würde ich gerne einmal sehen.« Inzwischen wusste sie, welche Frage sie Eschkir hätte stellen sollen. »Wenn du einer der Generäle warst, die diesen Krieg begonnen haben, warum gehst du dann nicht in den Vorum deiner eigenen Armee zu deinem Djinn und beendest von dort aus die Schlacht?« Und wenn sie gerade beim Zweifeln war, wenn sie Eschkir diesen mysteriösen Stab der Macht, nach dem er gierte, besorgte und der tatsächlich den ewigen Kampf der mechanischen Armeen beendete, wozu benötigte sie dann eigentlich noch die Karte nach Paradies, dann wäre der Weg ja offen. Bald jedoch hatte Lakshmi vollkommen andere Sorgen, als sich über den Delphi Gedanken zu machen. Denn seine angeblich so mühsam erstellte Grundrissskizze stimmte nicht. Alles war hier, zwar wie von Zauberhand erleuchtet, Strom war zu Lakshmis Zeiten in dem Juwel der Wüste noch unbekannt, aber plötzlich stand sie anstatt, wie in der Zeichnung angegeben, nicht in einem weiteren Gang, sondern in einem würfelförmigen Raum. Und hier war sie auch nicht mehr allein. Es wimmelte von kleinen automatischen Spinnen, vielleicht 100, vielleicht waren es mehr. Mein geschätzter Vorredner, der ja eine ganz ähnliche Geschichte über den Gründervater seiner Kirche erzählt hat, nannte sie vorhin Deltas. Das ist eine Spielart der Goleme der Vorgänger, die Reparaturen aller Art durchführen und die den Verstand einer Ameise haben sollen. Sie werden von den Befehlen eines Djinn geleitet, erledigen ihre Arbeiten aber auch allein und selbstständig. So steht es zumindest in Ibn Rufis Standardwerk von den eisernen Geschöpfen unter den Erden und wie sie aller dorten hausen zu lesen. Die Deltas nahmen von der erschrockenen Lakshmi keinerlei Notiz. Nachdem sie die kleinen, quirligen Wesen eine Weile beobachtet hatte, kam sie sogar zu dem Schluss, dass diese Goleme sie überhaupt nicht wahrnahmen. Eines der krabbelnden Metalltiere lief ihr mit seinen unzähligen spitzen Beinchen sogar über den Fuß, ohne sich davon auf seinem Pfad beirren zu lassen. Also kümmerte sich unsere tapfere Heldin nicht weiter um diese seltsamen Arbeitstiere aus schimmerndem Metall, deren Wege sie eh nicht durchschauen konnte und die diese auch über die Wände und sogar über die Decke führten. Lakshmi betrachtete besorgt die Zeichnung von Eshgir, die sehr detailliert war und sie bisher gut durch das Troja-Spiel unter der Erde geleitet hatte. War sie an irgendeiner Stelle falsch abgebogen oder hatten die Deltas in der Zwischenzeit einfach die Innenarchitektur verändert, Wände hochgezogen oder eingerissen? Doch die Lösung war viel einfacher, wie sie mit einem Mal beschämt feststellen musste. Sie hatte die Wegbeschreibung schlicht verkehrt herum gehalten und war über eine Stunde in eine falsche Richtung gegangen. Das war zwar bei der nahezu symmetrischen Anordnung der Räume und Gänge ein verständlicher Irrtum, doch sie konnte zum Glück reden, dass sie nicht in eine Falle gelaufen war. Gerade wollte Lakshmi umkehren und ihre Suche nach dem Vorum noch einmal von vorne, diesmal in der richtigen Richtung, beginnen, als sich plötzlich wie ein Vorhang eine Tür an einer Seite öffnete, die sie bis dahin für massiv gehalten hatte. Dieses Labyrinth war ja durchgängig wie ein durchlöcherter Termitenbau und ebenso bevölkert. Doch leider nicht nur von diesen flinken, harmlosen Spinnen, sondern auch von Golemen in nahezu menschlicher Gestalt. Der, der eben durch die neu entstandene Tür auf dünnen, knackenden Beinchen zu ihr hereintrat, war ein gewaltiges Exemplar, ein wahrer und erschreckender Hüne. In der Selbstsicherheit seines Auftretens konnte Lakshmi erkennen, dass er ein ranghoher und intelligenter Maschinenmensch war, ein Anführer. Im Gegensatz zu den wunderlichen Spinnenleiben, die ganz offensichtlich seine Nähe zu suchen schienen, entdeckte der Meistergolem den Eindringling sofort. Der groteske Eimerkopf, der so hoch oben auf seinem Zylinderkörper saß, dass er Lakshmi überragte wie sie selbst einen Nachtalb aus den Mimen von Berghoch, drehte sich zu ihr und ein Blick aus zwei grünen, strahlenden Facettenaugen trafen sie, als wolle der Golem sie bis auf ihre Seele durchleuchten. Er hob einen Finger, dessen Spitze bedrohlich rot zu leuchten begann. Jetzt musste sich das besänftigende Zauberwort bewähren, denn es gab sonst keinen Ausweg mehr für das tapfere Mädchen. Ihr war klar, das blecherne Ungeheuer würde sie mit seinen Klauenhänden zerreißen, wenn der Delphi sie angelogen hatte. Aber tatsächlich, nachdem Lakshmi die geheimnisvollen Silben zwar stockend, aber fehlerfrei gesprochen hatte, senkte der Golem seinen grünen Blick und seine brennenden Finger und sprach: »Das ist wahr und recht und ich gehorche, Bürgerin.« Mutiger geworden, trat Lakshmi einen Schritt auf den gewaltigen Maschinenmenschen zu. »Führe mich in den Vorum zum Tisch des Djinn«, befahl sie mit fester Stimme und schickte dabei ein verzweifeltes Gebet zur Allerbarmerin. Hoffentlich war sie verstanden worden und hoffentlich gehorchte das Monstrum, das sie mit einem einzigen Schlag seiner Arme umbringen konnte. Ohne eine Erwiderung drehte sich der Golem herum, was bei ihm bedeutete, dass sich nur sein tonnenförmiger Körper einmal halb um die eigene Achse drehte und seine Beine dabei stillstanden. Anschließend verließ er auf seinen dünnen Füßen trippelnd den Spinnenraum durch die Tür, durch die er gerade hereingetreten war. Lakshmi folgte dem Golem, der ein schnelles Tempo vorlegte und sich kein einziges Mal nach ihr umsah. Es gelang ihr kaum, Schritt zu halten, als er sie durch die verwirrenden Vielzahl der Gänge und Räume ins Herz der Anlage führte. Leider hatte Lakshmi nicht überliefert, welche Wunder sie noch in der unterirdischen Kasematten sah und erlebte, bis sie vor den Giganten geführt endlich den Vorum erreichte. Wie es Eshgir prophezeit hatte, standen links und rechts vom Eingang grimmige und mit Schwertern bewaffnete Wächtergoleme. Doch Lakshmi musste sich nicht vor ihnen fürchten, denn die Gestalten glitten bereitwillig auf ihren Schienen zur Seite, als sich das Mädchen mit ihren Begleitern näherte. Ebenso gehorsam öffnete sich die Tür, die zu dem Allerheiligsten der gewaltigen unterirdischen Anlage führte. Lakshmi trat ehrfürchtig in die ihr versprochene Schatzkammer. Ihr hünenhafter Begleiter blieb am Eingang zurück. Obwohl er so mächtig war, hatte er keine Befugnis, den Raum zu betreten. Das Mädchen hätte nicht genau zu sagen gewusst, was sie sich von dem Vorum erwartet hatte, aber sie fühlte sich ein wenig enttäuscht. Sie war mit den armen Geschichten über die von Golde funkelnden Schatzhöhlen der Vorgänger und ihre Städte aufgewachsen und kannte die Sage von der Stadt Bridon unter dem Gynashort. Sie hatte sich daher etwas wesentlich Beeindruckenderes erwartet als einen staubigen, nicht einmal allzu großen und bitterkalten Raum, an dessen Wänden seltsame blinkende Kisten standen und in dessen Mitte unter einer großen Deckenlampe ein kreisrunder Tisch mit einer bernsteinfarbenen, matt glänzenden Platte stand. An ihm konnte stehen vielleicht ein Dutzend Menschen Platz finden. Unsicher trat Lakshmi an den Tisch heran, doch nichts geschah. »Chin«, fragte sie, »bist du da?« Ihre Stimme löste endlich eine Reaktion aus. Über der Mitte des Tisches, in die ein armdicker, an der Spitze birnenförmig verdickter Metallstab eingelassen war, erschien wie aus dem Nichts ein leicht durchscheinender und viel zu großer menschlicher Kopf, dessen Geschlecht sie trotz der Glatze nicht einschätzen konnte. Wahrscheinlich war diese dunkelhäutige Vision weder Mann noch Frau, sondern der Geist, nach dem sie gerufen hatte. Lakshmi wartete einen Moment erwartungsvoll, wurde aber nur schweigend und sehr vorwurfsvoll angeblickt, ernst und sorgenvoll. Sie flüsterte eingeschüchtert ihr Zauberwort, das die Goleme ihrem Willen unterwarf. Sie wurde erhört, und es geschah doch noch etwas Wunderbares, das sie mit dem Vorum halbwegs versöhnte. Mit einem Mal leuchteten die glatten Wände in allen Regenbogenfarben und spiegelten die Lichtpunkte, die nun immer hektischer auf den Vorderseiten der Metallkisten wie die Sterne am Nachthimmel aufleuchteten. Es waren an jeder 100 oder 1000, wer vermag das schon zu zählen. Auch in den Tisch in der Mitte kam Leben. Auf seiner Platte waren zuerst Farbschlieren zu erkennen, die sich wie Rauch im Wind bewegten und ineinander verdrehten. Dann erschien ein Bild, das eine wehende Fahne zeigte. Sie war blau und gelb und stellte eine geballte Faust dar, die über einem Hexagon schwebte. Das Bild hatte eine erstaunliche Tiefe. Es hätte Lakshmi nicht gewundert, wenn sie mit ihrer Hand in die Tischplatte hineingreifen könnte und dann den Stoff der Flagge spürte. Diese Faust musste das Hoheitszeichen der alten Macht sein, deren Vorum sie betreten hatte und deren Kriegsmaschinen noch immer Schlachten gegen Feinde ausfochten, deren menschliche Befehlshaber genauso wie die eigenen längst zu Staub zerfallen waren. Lakshmi hatte diese Flagge noch nie gesehen, welches Volk auch immer unter diesem wuchtigen Symbol in den Krieg gezogen war. Die Geschichte hatte es längst vergessen. »Was ist dein Wunsch, General?« fragte der Kopf, ohne die Lippen zu bewegen. Tote, stahlgraue Augen lasteten ohne eine erkennbare Rührung auf dem Mädchen. Der kalte Blick riss das Mädchen aus ihren Gedanken. Vor diesem Djinn musste sie auf der Hut sein. Er war gefährlich, das spürte sie. Dies war Teil 4 des 8. Kapitels Alis Märchen von der tapferen Lakshmi. Die Fortsetzung folgt nächsten Freitag. Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian. Der Roman Karokora und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel als E-Book und Taschenbuch oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens erhältlich.